möchte ich mit einem Bibelvers. Den habt ihr bestimmt schon gelesen, aber wahrscheinlich nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht. Von den folgenden aber dürft ihr alle Arten essen, von den Wanderheuschrecken, den Feldheuschrecken, den Laubheuschrecken und Springheuschrecken. Also eben, man darf davon essen. Ja, so hat das Mose aufgeschrieben im Buch Levitikus, im dritten Mosebuch. Genau. Ja, ich dachte mir heute Morgen, machen wir das doch einmal, oder? Essento Alpin Insekten Snack. Wow. So, ihr wollt ja doch Menschen sein, die die Bibel ernst nehmen. Und da ist ja schließlich die Rede davon, von Insekten, sprich Heuschrecken, zu essen. Und deshalb dachte ich mir, ja klar, nehmen wir das doch mal mit, wie das so aussieht. Wow. Hey. Hat noch mehr drin, komm. Da haben sich ein paar versteckt. Ja, schaut mal. Das.
Wow. Wer möchte zuerst? Wer darf das machen?
Nun, ihr wisst, warum ich das, diesen Einstieg so wählte. Weil heute geht es ja um Johannes den Täufer. Und er ist ja bekannt in der Bibel, eben, dass er Heuschrecken gegessen hat. Genau. Da wollen wir doch jetzt hin miteinander. Und ich möchte den Text lesen, einfach die ersten vier Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Und uns dann mit diesen vier Versen heute Morgen beschäftigen. Im Übrigen zu den Heuschrecken kommen wir dann noch einmal zurück. Gut, Kapitel 3. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Genau, das ist also der Text, den wir heute miteinander bewegen wollen. Vers für Vers. Zuerst, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Es ist interessant, dass jeder der vier Evangelisten Johannes den Täufer erwähnt und sein Evangelium damit beginnt. Nicht alle gleich ausführlich. Am meisten oder am ausführlichsten ist Lukas. Dort erfahren wir vieles sogar über seine Geburt. Ihr kennt, denke ich mal, die Geschichte, dass ein Engel erscheint, dem Zacharias, dem Vater von Johannes, im Tempel ein Engel erscheint während des Priesterdienstes und dieser Engel ihm ankündigt, dass seine Frau Elisabeth, die schon relativ alt ist, vermutlich keine Kinder mehr bekommen konnte, wo das eher selten ist, dass sie noch ein Kind bekommen würden. Und das ist eben Johannes der Täufer. Es ist bedenkenswert, wie Gott diese Geburt ankündigte. Dass nämlich das Volk Israel, die Oberschicht, die Geistlichen, die Führerschaft, dass es ihnen bekannt gemacht wurde. Als nämlich Zacharias dann herauskam, war er stumm, konnte nicht reden und alle merkten, er hatte eine Erscheinung. Was war das für eine Erscheinung? Gott spricht wieder zu seinem Volk. Bedenken wir, vorher war 400 Jahre seit Maleachi Schweigen Gottes. Und jetzt spricht Gott wieder. Da würde man doch denken, wow, Was wird das für ein Mensch, der da geboren wird, dessen Geburt jetzt schon angekündigt wird im Tempel? Spannende Erwartung, oder? Denkt man. Es ist zu erahnen aus den Beschreibungen in den Evangelien, dass dem nicht so war. Es bleibt uns vieles verborgen über das weitere Leben des Johannes. Man kann davon ausgehen, seine Eltern, die waren ja schon alt bei seiner Geburt, dass sie relativ früh gestorben sind. Man weiß es aber nicht ganz genau. Er taucht nur dann hier plötzlich wieder auf. In der Wüste. Nicht im Tempel. Warum in der Wüste? Warum dort? Obwohl scheinbar diese Ankündigung der Geburt, die eigentlich eine Spannung und Erwartung im Volk hätte auslösen sollen, irgendwie wie vergessen ging, konnte doch Dr. Lukas, im Lukas-Evangelium, die ganze Geschichte recherchieren, nachforschen. Sie war also immer noch bekannt. Bedenken wir das. Das macht umso mehr die Ablehnung von ihm, wie auch später die Ablehnung von Jesus, und diese Geschichten verlaufen sehr parallel, umso tragischer, dass das Volk Israel sowohl den Vorläufer, den Täufer, wie auch Jesus Christus später im Wissen, wer sie sind, abgelehnt haben. Das bringt mich zu einem Punkt, der bewegt mich eigentlich bis heute. Und es ist uns vielleicht immer ein wenig zu wenig bewusst, dass die Welt wohl um die Wahrheit wissen kann, aber sie nimmt sie trotzdem nicht an. Für mich ist das eine Erfahrung, die ich auf der Straße immer mal wieder mache. Wenn es zum Beispiel um die Bibel geht, um die Glaubwürdigkeit der Bibel, ist sie wahr? Dass es Argumente für Bibel und Glauben gibt. Wenn man sie wirklich zu Herzen nimmt, haben sie Konsequenzen, Folgen. Aber man legt es auf die Seite. Man ignoriert offensichtliche Wahrheit. Wisst ihr, warum das so ist? Das macht Sünde im Leben von Menschen. Wir waren auch so blind. Das heißt, Sünde macht blind. Vernebelt unsere Gedanken. Und deshalb braucht es den Geist Gottes, der da Licht hineinbringt. Der Menschen erkennen lassen kann, was wahr ist. In 1. Johannes 3,1, also ich habe da einige Bibelstellen, die ich erwähne, angegeben, noch in Lukas 1,14, es hieß dort auch, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Also viele damals haben sich gefreut, wow, aber vergessen. Sie haben es einfach vergessen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, heißt es in 1. Johannes 3,1. Das ist dieses Seltsame. Die Welt erkennt Gott nicht. Und sie haben Johannes als solchen nicht erkannt, der er ist. Damals und es ist heute noch irgendwie ähnlich. Johannes dachte von sich nicht groß. In Matthäus 3,11 lesen wir, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Johannes war sich bewusst, wer er ist. Er war sich bewusst, er ist dieser Vorläufer, von dem wir in der Einleitung in Jesaja 40 gehört haben. Er ist dieser Rufer in der Wüste. In Johannes 1,34 lesen wir interessanterweise, dass er bekennt, der kommt, ist der Sohn Gottes. Und das ist sehr bemerkenswert, weil im Alten Testament ist immer wieder mal vom Propheten die Rede. Von einem Propheten, der kommt. Aber Jesus ist mehr als ein Prophet. Er wird Sohn Gottes genannt, weil er Gott ist, der Mensch geworden ist. Und deshalb wird er auch nicht nur, in Anführungszeichen, nur einfach Gott genannt, sondern ist Gottes Sohn, weil er ganz Gott ist und ganz Mensch geworden ist. Und er bleibt das auch. Er bleibt Gottes Sohn. Er ist der ewige Sohn Gottes. Weil mit seiner Menschwerdung, das ist ein Nebengedanke, weil mit seiner Menschwerdung ist er ganz Mensch geworden, wie er ganz Gott ist und bleibt das. Deshalb kommt er auch in leiblicher Gestalt wieder als König der Könige und Herr der Herren. Und wird er immer so in Verbindung mit uns sein und bleiben. Das ist dieses Wunder der Menschwerdung, der Inkarnation Gottes. Aber die Welt versteht das nicht. Darum erkennt uns die Welt nicht. Und deshalb, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir mit Menschen über das Evangelium sprechen, erstaunt es nicht, dass sie uns manchmal nicht verstehen. Sie können es nur bedingt, es sei denn, der Heilige Geist wirkt, hilft, spricht durch uns. Und es ist für uns ein Geheimnis, warum man glauben kann. Warum hast du plötzlich erfasst, das stimmt ja, was dieser oder jener mir schon die ganze Zeit immer wieder sagen will. Ob es die Eltern waren, Bekannte waren und so weiter. Wie lange haben wir das Evangelium hören müssen, bis wir irgendwie es verstanden haben? In einer Not, in einer Schwierigkeit und so weiter. Gehen wir zurück zu Johannes. Er hat gewusst, dass er eine Berufung hat, dass er dieser Rufer in der Wüste ist. Er war in der Wüste, eben nicht in der Stadt. Und interessanterweise hatte er doch beträchtlichen Erfolg. Weil es heißt, dort im Vers 5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Er hatte Erfolg. Gell? Die Menschen mussten zu ihm gehen, er ging nicht zu ihnen. Spannend. Wie viel Neugier dabei war, wegen seinem Speiseplan vielleicht, weniger, wegen seiner Kleidung vielleicht, Garderobe, wer weiß. Nein, sie merkten, da ist ein Prophet. Und wir kommen auch darauf, sie hatten ja eine Erwartung auf einen solchen Propheten. Was mich beeindruckt, in Johannes 3, 27 und bis 30 lesen wir, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er ließ sich nicht blenden über seinen Erfolg, dass viele Menschen gekommen sind und wir haben in anderen Orten, lesen wir auch, dass Soldaten, dass andere Leute gefragt haben, was sollen wir denn tun? Wir merken, es stimmt bei uns nicht. Und er ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Da gab es Erweckung. Aber er ließ sich nicht täuschen. Er wusste, das ist der Weg. Ich bin nur der Vorbereiter, der kommt. Um den geht es. Es geht nicht um meine Ehre. Ich gründe jetzt hier nicht eine Megachurch. Ich mache nicht eine Erweckung, eine Erneuerung im Volk Gottes, in Israel. Sondern ich, meine Zeit läuft ab. Je länger, je mehr. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er hat verstanden, wo seine Grenzen sind. Das ist manchmal für uns schwer zu verstehen, wo wir auch Grenzen haben. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Vers. Und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. dieser Matthäus, der immer wieder spricht vom Reich der Himmel. Es ist identisch mit dem Reich Gottes. Es ist nahe gekommen. Das Reich Gottes, Reich der Himmel, dieser Begriff steht immer im Zusammenhang mit Jesus Christus, mit seiner Person, mit seiner Menschwerdung. Es ist ein bisschen auch heute ein schwieriger Begriff geworden, denn viele sprechen manchmal vom Reich Gottes, ja, wir wollen das Reich Gottes bauen, stimmt in gewisser Weise. Aber, und deshalb ist auch das Matthäus-Evangelium so wichtig, wir sehen bis etwa zur Mitte des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 13, geht es darum, dass Israel den seinen König, seinen Erlöser erkennt als König. Aber sie tun es nicht. Sie lehnen ihn ab. Und deshalb, im Verlauf des Matthäus-Evangeliums, rückt der neue Gedanke Gottes ins Zentrum und das ist die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen, Matthäus 16. Und vieles geht dann nachher eben in diese Richtung. Und wenn dann der Missionsbefehl von Jesus, Matthäus 28, kommt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Nicht baut das Reich Gottes. Ich bin nicht gegen das Reich Gottes. In unser Vatergebet sollen wir beten um das Reich Gottes. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein Reich komme, ja. Wie geschieht das heute, indem Menschen zusammenkommen, wie wir heute Morgen, und Gemeinde bilden? Worin liegt der Unterschied zwischen Reich Gottes und Gemeinde? Reich Gottes hat eine gesellschaftliche und politische Dimension. Reich Gottes ist Jesus der König. Und wenn er als König kommt, seiner Wiederkunft, wird er keine Gemeinden gründen. Er wird Herrscher sein. Politischer und geistlicher Herrscher in dieser Welt. Friedensbringer für die ganze Gesellschaft, für alle Völker. Wenn wir jetzt heute Reich Gottes bauen wollen, hat das Problem, wir wollen nicht die Gesellschaft verändern. Wir wollen nicht die Politik verändern. Was jetzt nicht heißt, dass Christen nicht sollen in die Politik gehen oder in der Gesellschaft aktiv sein. Aber Gemeinde verändert nicht die Welt, Regionen, sondern verändert das Herz des einzelnen Menschen. Durch die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Und die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die gehören natürlich zum Reich Gottes. Die sind Bürger des Reiches Gottes. Für Zeit und Ewigkeit. Deshalb sind wir im Reich Gottes mit unserer Bekehrung. Jedoch, wir sollen jetzt Gemeinde bauen. Gell? Ein Problem ist nämlich oft auch von Christen, die sagen, ja, sie bauen das Reich Gottes, dass sie keine Gemeindesicht haben. Die sind dann überall an Konferenzen und dort und da. Aber wenn du fragst, in welche Gemeinde gehst du? Ah, ich bin nirgends in einer Gemeinde. Das ist nicht gut. Das ist nicht nach der Bibel, nach dem, was jetzt Jesus möchte. Aber wir werden im Verlauf des Matthäus-Evangeliums hier dann noch mehr sehen, eben wenn Jesus auch über Gemeinde lehrt und spricht. Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Mein Ruf zum Glauben war ein Ruf in die Gemeinde. Als meine Schwester mir an diesem Tag, als ich mich eine Bekehrung erleben durfte, sagte, geh in die Gemeinde, in eine freie kleine Gemeinde in Gossau, war das für mich irgendwo innerlich, ja, das will ich. Zu Jesus kommen war für mich identisch mit, geh in eine Gemeinde. Und deshalb auch diese Zeit, das sind jetzt bald 40 Jahre, 1986 bis 26, nächstes Jahr, genau. Seit daher ist mir Gemeinde das Elementar. Habe ich immer eine Gemeinde besucht. in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten. Und mittlerweile schon mehr als 20 Jahre hier. Wie die Zeit vergeht. Wunderbar. Gemeinde ist das, der Herzschlag Gottes in dieser Zeit. Gemeinde ist das Reich Gottes bauen in dieser Zeit, in der wir leben. Deshalb reden wir auch von einem Gemeindezeitalter, bis Jesus wiederkommt. Gemeinde scheint manchmal wie eine Heuschrecke zu sein. Was meine ich damit? Ich habe vor zwei Monaten her dieses Buch entdeckt. Ich bin durch einen Pastor, Andy Dubach, von der Baptistengemeinde St. Gallen, beim Pastorengebet auf dieses Buch aufmerksam geworden. Er hat das gelesen und das hat ihn bewegt. Der Heuschreckenmythos heißt das. Warum kleine Gemeinden nicht zu klein von sich denken sollten. Wirklich ein sehr spannendes, interessantes Buch. Karl Fatos hat das geschrieben, ein Amerikaner. Der ist so im Schatten von Megachurch, Rick Warren zum Beispiel, hat er Gemeinde gegründet, angefangen Gemeinden zu gründen und wollte dann natürlich ganz klar auch eine Mega-Gemeinde, eine große Gemeinde gründen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Sie ist dann nach einem gewissen Effort, ist sie wieder zusammengefallen und so weiter, bis ihm klar geworden ist, Gott will nicht nur große Gemeinden, er braucht auch kleine Gemeinden. Wobei in seinem Maßstab da Amerika, kleine Gemeinde, 200 Leute. Genau. Aber es ist nicht nur so gemeint, sondern wirklich auch für kleine Gruppen, für 20, 30, 40. Und dachte ich, ja, das ist genau unser Ding und so weiter. Und er kommt darauf, wie Gott kleine Gemeinden braucht. Genau gleich wie große Gemeinden. Ja, dass viel mehr Christen in kleinen, sogenannten kleinen Gemeinden sind. Und dass die nicht schlecht denken müssen für sich. Nicht denken müssen, bei uns stimmt etwas nicht, weil wir jetzt analog in St. Gallen, weil wir keine Stammi sind. Oder eine Goldbrunnengemeinde. Sondern dass Gott auch kleine Gemeinden begabt, befähigt, dass sie Stärken haben. Ja, dass sie sogar das manchmal tun, was große Gemeinden nicht tun können. Wirklich sehr interessant. Er hat ein zweites Buch geschrieben, das ist noch besser. Warum Heuschreckenmythos? Das Bild ist, der Vergleich kommt von daher, als Israel ins verheißene Land kam oder vor dem verheißenen Land stand, gingen ja Kundschafter ins Land und als sie dort das Land anschauten, sagten sie, wir waren in den Augen von diesen Riesen, die es dort hat, große Menschen, wir waren wie Heuschrecken, wir fühlen uns klein, unbedeutend, schwach, unfähig, nein, wir können nie in dieses Land gehen, wir sind wie Heuschrecken, wir wissen, in Gottes Augen war Israel keine Heuschrecke. In Gottes Augen waren sie die Großen, die Starken. Waren sie die, denen Gott das Land gibt. Und so ist auch heute Gemeinde. Wir fühlen uns vielleicht in St. Gallen klein, unbedeutend. Wer? Was ist schon die GVC? Oder? Auch im Vergleich zu anderen Gemeinden. Wow, ICF, das ist doch was. Nein. Wir sollen nicht so denken. Schön, dass es Stamme gibt, dass es ISF gibt, Baptisten, wie auch immer. Wir sind wir. Und wir haben Begabungen und Fähigkeiten, jedes einzelne von uns. Und Gott gebraucht uns auch. Er gebraucht gerade die Schwachen. Deshalb kein Heuschreckendenken haben. Deshalb sind sie wirklich gut. Also diejenigen, die es verpasst haben nach der Predigt, es hat noch ein paar. Ja, noch ein paar Köpfe und Beine. Genau. Also, Buchtipp, Karl Fatos, wirklich empfehlenswert. Nicht klein von sich zu denken, aber auch nicht eben zu groß zu denken, zu meinen, wir bauen jetzt Reich Gottes, wir erneuern die Welt. Wir wissen in der Kirchengeschichte, ich komme noch einmal auf diesen Gedanken zurück, wenn eine Denomination meint, sie baue Reich Gottes, Sie verändern die Gesellschaft. Sie müssen die Gegenwart Gottes in die Welt zurückbringen. Dass dieses ganze Verständnis nicht der Bibel entspricht und vor allem der heutigen Zeit nicht entspricht. In Matthäus 11, 12 sagt Jesus, dem Reich Gottes wird Gewalt angetan. Das hat er selber erlebt. Er, der König, war da. Mit ihm war das Reich Gottes da und ihm wurde Gewalt angetan. Und das ist bis heute so. Wir haben Christenverfolgung. Weltweit, gerade jetzt ist ja wieder die Open Doors in den Index, den sie veröffentlichen. Bis zum heutigen Tag, dem Reich Gottes wird Gewalt angetan. Aber auch durch die Medien. Wie wird doch das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums, der Erlösungsplan für diese Welt, der Friedensplan für diese Welt, wird durch Medien unterdrückt, verdreht, verwässert, verunglimpft, für Lüge gehalten oder heute ein modernes Wort, Verschwörungstheorie. Tragisch, wirklich tragisch. Dem Reich Gottes wird bis zum heutigen Tag Gewalt angetan. Das muss uns nicht erstaunen. Aber fallen wir deswegen nicht in ein Heuschreckendenken. Was können wir schon tun? Die Seele, die Rettung des einzelnen Menschen, das ist Aufgabe der Gemeinde. Das und darum verbreiten wir, geben wir das Evangelium weiter. Ich komme zum dritten Vers. Und das spricht tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war der zweite Vers. Und der dritte Vers, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Ich denke, das schreibt Matthäus als Begründung, wer Johannes der Täufer ist. Dass sich eben jetzt dieses Wort des Propheten Jesaja hier erfüllt, dass wir, wie gesagt, in der Einleitung gehört haben, Jesaja 40, Stimme eines Rufenden in der Wüste, die Stimme ertönt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Wir haben vorhin einen ganzen Text gelesen und da ist er wahrscheinlich, ich schlage ihn noch einmal auf, weil er ist wirklich noch sehr interessant. Einfach jetzt rufen wir uns diesen Text in Verbindung, dass damals die Menschen, die Johannes sahen da am Jordan, wie er dort stand, und sie hatten dieses Wort vor Augen, im Herzen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle Sünden. Dass da der Israelit dachte, jetzt kommt es, oder? Diese Erwartungshaltung. Die Zeit ist vorbei. Klar, sie sahen da die Römer und der Frondienst und so weiter. Diese Erwartung, diese Hoffnung. Gell? Hast du heute Hoffnung, dass das Reich Gottes nahe ist? Hast du Hoffnung, wenn du jetzt auf Israel siehst, auf den Nahen Osten, und wenn wir eigentlich sehen, wie sich Endzeitvoraussagen erfüllen in unserer Zeit? Sind wir da am Ball? Merken wir, hey, überlegt euch einmal, es kann keine 10 Jahre noch dauern. Und das Reich, das Friedensreich von Jesus Christus ist auf dieser Erde Realität. Könnte sein. 10 Jahre. Oder 9 Jahre vielleicht. Vielleicht auch 20 Jahre. Sind wir uns bewusst, wir erleben das. Ob wir jetzt sterben oder nicht sterben vorher. Wir erleben das. Ob jetzt auf dieser Erde oder im Himmel und vom Himmel. Wir erleben das Friedensreich Gottes. Das ist unsere Hoffnung. Das Reich der Himmel ist nahe. Jesus war noch nie so nahe wie heute. Oder? Ganz normal. Zeitlich, oder? Jesus war noch nie so nahe wie heute. Sein Reich noch nie so nahe. Vergessen wir das nicht so im Alltag drin, gell? Diese Hoffnung war und ist gekommen mit dem Täufer. Diese Hoffnung hatten damals die Juden und diese Hoffnung soll auch uns Christen kennzeichnen. In Johannes 1,23 lesen wir eine interessante Aussage, die er, Johannes der Täufer, selber macht. Dass er nämlich selber gewusst hat, dass er das ist. Johannes 1,23. Ich lese Vers 22, nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben, was sagst du über dich selbst? Und er, Johannes der Täufer, sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also er hat das gewusst, ich bin, sagt er, ich bin jetzt der, ich bin der Jesaja 40,3 dort. Wisst ihr, was das bedeutet? Er kommt. Das hat er ihm gesagt. Der Messias kommt. Er wusste das also. Das Ende des Täufers, gleich wieder dem, was wir gelesen haben, dem Reich Gottes wird Gewalt angetan. Sein Tod, Matthäus 14,11, war unrühmlich, schmählich, typisch Welt. He? Wegen einer Tänzerin, die Tochter der Königin, die sein Haupt verlangt, weil der König sich ja, ein Versprechen gibt, das ihn später gereut hat. Mich erinnert der Tod des Täufers an diese Aussage Psalm 116,15. Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Und ich glaube, das gilt auch für jeden Christen heute, der stirbt um des Glaubens willen. Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Die, die sich an ihm halten und denen der Glaube an Jesus mehr wert ist als ihr eigenes Leben. Das kennzeichnet uns Christen. Sollte es kennzeichnen. Im Anschluss an die Predigt habe ich euch dazu dann noch etwas mitgebracht. Unser Lohn ist nicht in dieser Welt. Unser Lohn wird dann uns im Himmel gegeben werden. In Matthäus 11,11 steht wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Johannes der Täufer war der größte Prophet im Alten Testament, weil er Jesus so direkt angekündigt hat. Das hat nichts mit seinem Tun zu tun. Und wenn dann steht, wir, und ich zähle uns dazu, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er, warum sagt oder was meint Jesus damit? Geht es darum, wir wissen so viel mehr als Johannes der Täufer. Und er sagte, der, der nach mir kommt, bringt dann die Taufe im Heiligen Geist und wir können das Evangelium verkündigen, wo Menschen von neuem geboren werden. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Und nächsten Sonntag mehr noch zu dieser Botschaft, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn Jesus wiederholt diesen Ruf in Matthäus 4. Gehen wir noch zum 4. Vers. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, einen ledernen Gürtel, seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da kommen wir zum ganzen Thema Elia. Denn warum trat er so auf? Er trat so auf, weil er Elia war, Johannes der Täufer. Und ihr kennt bestimmt jetzt ein bisschen diese Schwierigkeit, dass nämlich Johannes der Täufer selber nicht sagt, dass er Elia sei. Aber warum kommt überhaupt diese Elia-Frage auf, wer er ist? Das hat zu tun mit dem letzten Satz des Alten Testaments. Ich lese euch den vor. Malachi 3, 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder in den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Deshalb taucht immer wieder in den Evangelium die Frage auf, bist du, ist das der Elia? Jesus selbst hat gesagt, er ist es. Matthäus 17, Vers 11. Auch der Engel bei Zacharias, Lukas 1,17, hat angekündigt, dass der, der geboren wird, der Elia sei. Aber die Frage ist, warum hat er selber, Johannes der Täufer, das verneint? Wahrscheinlich blieb es ihm verborgen. Und diese Garderobe und sein Speiseplan hatte viel mit diesem Elia zu tun. In der 2. König 1,8 nachlesen, ist er genau ähnlich, zumindest von der Garderobe her, ähnlich aufgetreten. Es war ein gewisser Wiedererkennungseffekt. Das bringt uns zu einer ganz spannenden Frage. Warum macht das Gott so? Warum taucht im Alten Testament, in den Evangelien, dieser Elia auf? Und er taucht dann nicht nur mit Johannes der Täufer auf. Matthäus 17, auf dem Berg der Verklärung, erscheint Elia und Mose. Dann haben wir im Buch der Offenbarung, haben wir zwei Zeugen, die werden nicht mit Namen genannt, aber in der Endzeit treten diese Zeugen auf und manche sagen, das seien wiederum Mose und Elia. Warum macht das Gott? Warum wusste Johannes selber nicht, wer er ist? Wohl, noch einmal, Jesaja 40,3, seine Berufung kannte er, aber in welchem Geist er das tut, war ihm verborgen geblieben. Prophetie erfüllt sich oft mehrfach. Und wenn wir diese Prophetie da lesen von Malachi und auch das von Jesaja 40,3, sehen wir, im Leben des Elia hat sich nicht alles damals erfüllt, vor 2000 Jahren. Das Gericht ist nicht über Israel gekommen und über die Nationen vor allem. Da ist noch vieles ausstehend davon. Aber mit dem Namen des Elia, und da möchte ich euch auch eine Aufgabe mitgeben, dass ihr nämlich einmal eine Konkordanz zur Hand nehmt und einmal der Person Elia nachgeht in der ganzen Bibel und herausfindet, was für eine Botschaft hatte dieser Mann. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass uns Elia, überall wo er erscheint, auch in der Zukunft, an Gott erinnert, an seine Botschaft erinnert und vor allem bei Elia, dass es eine Gerichtsbotschaft ist. Das war auch beim Johannes der Täufer so. Wer nämlich nicht Buße tat, wer nicht umkehrte, wenn Israel sich nicht zum Messias wenden würde, hätte das fatale Folgen. Und das war so. 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört worden, als Folge der Ablehnung des Messias. Das war bei Elia im Alten Testament schon so. Israel ist untergegangen. Und das wird auch in der Offenbarung wieder so sein, dass Israel große Drangsal erleiden muss, bevor Gott seinen endgültigen Plan erfüllt mit seinem Volk Israel und mit dieser Welt. Dieser Elia ist also ein Warner für die Menschen. Das soweit mal, aber geht dem bitte noch selber nach. Elia ist uns aber auch ein anderes Beispiel. Es gibt wirklich ein Leben nach dem Tod. Ihr wisst ja, es kamen Menschen, und damit möchte ich schließen, kamen Menschen zu Jesus und sagten, die Auferstehung gibt es gar nicht. Und Jesus sagte, Gott ist nicht nur Gott der Toten, sondern der Lebendigen, der Lebenden. Elia ist ein wunderbares Beispiel dazu, oder? Er taucht wieder auf, und zwar in dieser Welt. Er erscheint wieder. Es gibt wirklich dieses Leben nach dem Tod. Es gibt die transzendente Welt. Es gibt den Himmel. Das hilft uns auch in der Evangelisation. Bewusst, gewiss zu sein, jawohl, es gibt wirklich das ewige Leben, das wir durch den Glauben an Jesus Christus bekommen. Deshalb gilt der Ruf des Teufels noch heute. Kehrt um, tut Buße. Lasst Jesus in euer Leben hinein. Er ist der einzige Retter und Heiland für dein Leben, für mein Leben, für diese Welt. Amen. Jetzt als, wie sagt man dem, als Hommage an Johannes den Täufer, möchte ich euch ein Lied vorspielen, das ihr alle kennt, gut kennt. Ich kenne es auf Deutsch, hier ist es auf Englisch. Und ihr erfahrt während dem Lied durch einen Erzähler die Geschichte, wie dieses Lied entstanden ist.
Das ist eine wahre Geschichte aus einem kleinen Dorf in Indien. In diesem Dorf lebte eine Familie, die zu glauben an Jesus Christus kannte. Die anderen Dorfbewohner waren darüber so aufgebracht, dass sich ein wütender Mob vor ihrem Haus versammelte. Die Leute zerrten die Familie auf den Dorfplatz. Der Dorfälteste sagte zu dem Vater, wenn du und deine Familie nicht euren Glauben absagt, dann werden wir alle sterben. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte oder was er tun sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus übergeben hatte. Und so fing er an zu singen.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Als er das sang, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine zweite Chance. Diesmal ging es um das Leben seiner Frau. Doch setzte er sein Lied fort. Diesmal, um sich selbst zu retten. Doch er fuhr fort zu singen.
The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind. No turning back, no turning.
Obwohl diese Familie an jenem Tag starb, geschah etwas Bemerkenswertes. Ein Samenkorn wurde in das Herz des Dorfältesten gepflanzt. Im Laufe der Jahre begann es zu keimen und zu wachsen. Und eines Tages rief er das ganze Dorf zusammen auf dem gleichen Platz. Er sagte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er sich dafür entschieden habe, mit Jesus Christus zu leben. Es gab ein Fest und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das Evangelium verbreitete sich nicht nur in diesem Dorf, sondern in der ganzen Gegend. Die Leute hatten echten Glauben gesehen. Und sie erfuhren, wie Gott wirklich ist. Durch eine Familie, die glaubte und opferbereit war, selbst im Angesicht des Todes.
Stell mal auf und singt doch das Lied miteinander. Er singt es nochmal.
I've decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I go with me, still I will follow. You'll not go with me. Still I will fall. cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back.
Wir wissen ja einmal, als er im Gefängnis war, der Johannes der Täufer, hatte er ja Zweifel. Und dann kamen die Jünger zu ihm und haben ihm einfach gesagt, was alles geschieht, welche Wunder. Und er hat gemerkt, sein Leben hatte Bedeutung. Und er hat sein Leben nicht verwirkt, sondern er hat es erfüllt nach dem Willen Gottes. Also möchte ich gerne beten, Herr Jesus Christus, auch wir leben in dieser Welt. Wir sind auch Rufer, manchmal in der Wüste. Aber danke, wird unser Zeugnis gehört, gesehen. Und wir danken dir, dass du eine Berufung jedem Einzelnen von uns gegeben hast. Und hilf uns, in dieser Berufung zu leben. Jedes Einzelne an seinem Platz. Herr, wir sind deine Gemeinde. Mit deinem Leben hast du uns mit deinem Blut erkauft. Und hast uns gesegnet mit dem Heiligen Geist. Wir sind von Neuem geboren. Herr, wir streben nicht nach Großem in dieser Welt. Wir streben nach dir. Wir ersehnen uns dein Reich. Wir möchten Gemeinde sein, so wie du das gerne haben möchtest. So wie du sie gebildet hast, zu deiner Verherrlichung und Ehre. Amen. Amen.